Agenda Niedersachsen. Diese Menschen bewegen das Land.
Ich habe schon so viele Podcasts gemacht, aber der ist für mich ganz besonders, weil er sehr persönlich geworden ist. Stefan Politze ist seit gut 4 Monaten SPD-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag. Nochmal ein Karrieresprung mit 60 und er hat mir sehr ehrlich erzählt, wie er für sich entschieden hat, ob er das überhaupt will und welche Fragen er sich dabei gestellt hat.
Traue ich mir zu, eine so große Fraktion zusammenzuhalten und in eine ganz, ganz wichtige Wahl zu führen, in einer Zeit, wo nichts mehr so ist, wie es ist?
Und wir haben über den Politiker als Kümmerer gesprochen, denn das ist Stefan in meinen Augen. Ich konnte mal persönlich miterleben, wie er sich eines Problems annahm und sich für jemanden mit einem Schulproblem eingesetzt hat.
Deswegen war es eher ein Akt der Selbstverständlichkeit, wo ich mich daran erinnere, was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, was zu guter alter sozialdemokratischer Tradition gehört.
Warum es außerdem für Stefan Politze gerade jetzt wichtig ist, Talente in der Politik zu fördern und bei welchem Thema wir nicht so richtig einer Meinung sind, das hört ihr jetzt in der neuen Folge von Agenda Niedersachsen. Wir sind heute im Niedersächsischen Landtag zu Gast in der SPD-Fraktion, denn am anderen Mikro sitzt mir deren Vorsitzender gegenüber, Stefan Politze. Vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen, Stefan.
Sehr gerne. Ich freue mich auf einen spannenden Podcast und spannende Fragen.
Wenn wir ein bisschen hallig zu hören sind, dann liegt das daran, dass Stefan und ich im ganz großen Fraktionssaal sitzen. Aber wir sind eben alleine im ganz großen Fraktionssaal. Deshalb gibt es keine Menschen, die hinter uns gerade die ganze Zeit murmeln, applaudieren. Ich könnte Applaus einspielen, Stefan, aber das mache ich, glaube ich, am Anfang noch nicht. Ne?
Nö, erst am Ende, wenn die Arbeit geleistet ist. Und die einzigen, die uns begleiten, sind die Skulpturen in meinem Rücken.
Muss noch mal gucken, wo die Applaus-Taste ist. Also, du bist schon ganz lange hier in diesem Raum, an deinem Arbeitsplatz in der SPD-Fraktion. Du bist schon seit, ich glaube, 17 Jahren inzwischen im Landtag und seit gut 4 Monaten bist du jetzt Fraktionsvorsitzender. Was hat sich denn für dich in dieser Rolle eigentlich persönlich am meisten verändert?
Ich würde sagen, das Zeitmanagement hat sich deutlich verändert für mich. Ich war ja vorher bildungspolitischer Sprecher der SPD und relativ frei in meiner Zeiteinteilung, konnte also für mich gucken, welches sind die spannenden Themen, welches sind die drängenden Themen, gibt's bei Bildungspolitik immer. Und jetzt ist das so ein Leben, was sehr fremdbestimmt ist vom Terminkalender, von dem, was von außen einprasselt. Das hat sich deutlich verändert, auch zeitmäßig.
Fällt dir das schwer?
Nein. Das fällt mir nicht schwer. Ich habe mich ja zum einen freiwillig entschieden, das machen zu können. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Und zum anderen finde ich es eine total spannende Herausforderung in so einem ganz, ganz tollen Team drumherum.
Ich finde es deshalb krass, weil das wird von außen immer so als Normalität betrachtet, auch diese Aufstiege in der Politik. Jetzt muss man aber auch mal sagen, wir sind halt beide nicht mehr 40. Und man merkt ja irgendwann auch, dass eine Leistungsfähigkeit auch an Grenzen stößt. Ich finde, man sieht es bei Olaf Lies auch gerade so ein kleines bisschen, der ist einfach auch schon 60 und der macht unfassbar viel und er macht Termin an Termin an Termin, hat als Minister auch schon immer gemacht und ich frage mich immer, krass, wie kriegt er das eigentlich hin, weil wenn man selber schon um 20 Uhr ermüdet auf der Couch liegt. Und bei dir ist es ja auch so, du gehst nochmal in eine andere Rolle, du hast auch als Abgeordneter viele Termine gehabt, aber als Fraktionsvorsitzender ist es ja schon nochmal was anderes. Wie kriegst du das gesundheitlich hin, dass du das noch voreinander bekommst, wo andere schon so langsam Richtung Ende gucken, fängst du nochmal an?
Ganz viel Freude an dem, was ich mache, ist, glaube ich, das Rezept dafür. Ich bin ja auch 60, also von daher ehrlich gesagt als Fraktionsvorsitzender ein Spätstarter, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite, aber wenn man da keine Freude dran hätte, dann kann das nicht funktionieren. Dann tritt der Effekt ein, den du gerade genannt hast. Man liegt ermattet abends um 20 Uhr auf dem Sofa. Dazu habe ich leider keine Zeit, weil ich dann noch nicht zu Hause bin, zumindest häufig nicht. Aber wenn man das mit Freude macht, dann hat man auch die Energie dafür. Und wenn man einen Background hat, der das Ganze mitträgt und unterstützt, dann kann man das auch gut machen. Und den habe ich uneingeschränkt in meiner Familie.
Im Zweifel nimmt dir deine Frau einfach das Sofa weg, dann kannst du da halt auch nicht ermattet drauf sinken.
Einfachste. Nee, im Zweifel fängt dir eine politische Debatte an, weil sie ja auch Fraktionsvorsitzende ist.
Das könnte dir passieren zu Hause, das stimmt. Du hast eben gerade selber gesagt, dass du ja viele Jahre lang Bildungspolitiker warst. Und dann ist man sehr fachlich unterwegs. Da kann einem eigentlich auch kaum eine Frage so ein bisschen aus der Ruhe bringen, weil eigentlich hat man alles in dem Bereich dann irgendwann schon mal gehört. Und jetzt bist du ja der berühmte Generalist. Jeder kann zu dir kommen und kann irgendwas fragen und beim Fraktionsvorsitzenden denkt man immer, der kann eigentlich auf jede Frage auch eine Antwort geben. Wie bereitest du dich vor? Wie ist dieser Switch für dich auch im Kopf, dass auf einmal Menschen zu dir kommen und zur Landwirtschaft irgendwas wissen möchten?
Also erstens lese ich mich vorher in Themen ein, weil ich ja zum Glück die Termine kenne, die ich mache. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin ehrlich. Wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich das auch ehrlich zu, weil Politik neigt ja häufig dazu, alles erklären zu können oder zu meinen, man könnte alles erklären, aber es nicht wirklich tut. Und ich finde, das Schlimmste, was man den Menschen zumuten kann, ist Unehrlichkeit. Und deswegen gehe ich ehrlich an ein Thema ran. Und wenn ich keine Antwort hätte, dann würde ich ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort darauf.
Und wie sind die Reaktionen? Weil das macht ja auch nicht jeder. Viele geben ja einfach eine Antwort. Ich habe immer den Eindruck, sowas wird am Ende gutiert. Man muss es halt nur mal machen.
Ja, nicht gutiert wird, wenn man rumeiert. Und wenn man mit Menschen ehrlich und auf Augenhöhe umgeht, dann treten die einem offen entgegen. Und wenn ich sage, ich weiß etwas nicht, dann sagen die, okay, wann bekomme ich eine Antwort? Und dann sage ich, innerhalb der nächsten 7 Tage ist auf jeden Fall eine Antwort da und kümmere mich darum, dass das dann auch wirklich fachgerecht ist und sitzt als Antwort. Weil ich glaube, das, was die Menschen draußen verdient haben, ist, dass wir ihnen ehrliche und richtige Antworten geben.
Du hast eben auch schon mal gesagt, du hättest ja Nein sagen können. Und du hast in einem Interview auch mal gesagt, dass du schon ein paar Tage drüber nachgedacht hast, wenn man dich fragt, willst du den Fraktionsvorsitz haben, ob du das überhaupt machst. Was waren so deine Pros und Cons? Was hast du gewälzt? Was hat für dich dafür gesprochen? Was hat den Ausschlag gegeben, dass du am Ende gesagt hast, ich nehme mich in die Pflicht?
Ich habe erstmal für mich abgewogen, bin ich eigentlich zu alt? Weil das ist eine Frage, die mir häufig von Medienvertretern gestellt worden ist, ob ich mich nicht schon auf Rente vorbereite oder so. Und ich finde, wir lassen die Menschen bis 67 arbeiten, also kann Politik auch bis 67 arbeiten, bin ich also sozusagen eher der Best Ager. Aber ich war mir nicht sicher, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, zu dem die Frage kam, die ich ja nicht bestimmen konnte, weil den Zeitpunkt hat der scheidende Ministerpräsident gesetzt. Und der zweite Punkt war, traue ich mir zu, eine so große Fraktion zusammenzuhalten und in eine ganz, ganz wichtige Wahl zu führen, in einer Zeit, wo nichts mehr so ist, wie es ist. Weil ich hätte mir vor 5 Jahren nicht vorgestellt, dass wir darüber reden, ist die Demokratie gefährdet. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir einen Krieg in Europa haben. Also es war außerhalb jeglichen Denkens bei mir. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass wir Corona in so einer Ausprägung miterleben müssen, in den Folgen und wie das unsere Gesellschaft wirklich teilweise auch gespalten hat.
Ich finde das deshalb eine interessante Fragestellung bei dir, weil, und vielleicht hat das ja auch eine Rolle bei deiner Entscheidung gespielt, du bist ja ein sehr integrativer Typ. Und ich habe mir so überlegt, wenn du an einen Fraktionsvorsitzenden oder eine Fraktionsvorsitzende denkst, dann denkst du ganz oft an diese sehr charismatischen, die auch oft von den Journalisten eingefordert werden. Also hat der Jens Spahn im Bundestag seine Fraktion im Griff? Das muss der doch im Griff haben. Oder wie alle die Stifte gezückt haben, ich inklusive, wenn David McAllister ans Rednerpult ging und man dachte, okay, jetzt knallt sie aber gleich gerade wirklich gewaltig. Und bei deinem Vorgänger Grant-Henrik Tonne war es ja auch so, dass man so eine Zeit lang das Gefühl hatte, naja, wer Führung bestellt, der kriegt die auch. Und bei dir habe ich eher den Eindruck, dass du sehr stark das Team betonst, dass du sehr integrativ unterwegs bist und vielleicht ist das ja sogar in diesen Zeiten auch eher theoretisch genau das Richtige. Ist das auch ein Gedanke, der dich geleitet hat? Wie willst du es machen, wenn du es machst?
Der Gedanke, der mich geleitet hat, ist, ich mache es auf meine Art. Und das habe ich auch meinem Vorgänger gesagt, als er mich fragte und habe gesagt, das wird bei mir anders. Ich bin eher der Teamplayer. Ich bin eher Team-Mannschaftssport und deren Mannschaftskapitän. Aber das klappt halt nur, wenn man vorne die Tore schießt und hinten keine reinlässt. Und so mit dieser Fußballweisheit würde ich auch an meinen Job gerade rangehen und sagen, solange man von mir gar nicht so viel hört, läuft der Laden richtig gut. Weil wenn man mich nur hört, dann muss ja irgendwas verkehrt laufen im Zusammenspiel zwischen Regierung und regierungstragender Fraktion und im Übrigen auch größter Fraktion hier im Niedersächsischen Landtag. Und von daher, glaube ich, muss dieses breitbeinig Aufgestellte, was wir früher mit Gerd Schröder oder Ähnlichen hatten, das brauchen wir heute heute gar nicht mehr so, sondern wir müssen organisieren, dass wir die vielen guten Kräfte und Stimmen, die wir haben, in ein ordentliches Orchester bringen, auch wenn ich jetzt nicht mit dir singen möchte.
Das wollen wir beide nicht, das haben wir vorher beschlossen, einfach auch, weil wir viele Hörerinnen und Hörer jetzt nicht nach wenigen Minuten schon verprellen wollen, das haben wir beschlossen. Ich habe über diese Frage lange nachgedacht vor dem Podcast, weil es hat ja auch schon immer solche Typen gegeben in der SPD-Fraktion, eine Hanne Modder oder auch ein Stefan Schostock, wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob man in der Zeit, in der wir heute leben, du hast es ja angesprochen, eigentlich genau solche Typen brauchen, die integrativer denken, die diese Vielstimmigkeit, die auch eine große Fraktion ja automatisch mitbringt, irgendwie versucht einzufangen. Oder ob Menschen, Stichwort Autoritarismus, heute auf einmal wieder anfangen, nee, ich will schon den starken Mann. Da soll der Macker vorne stehen und der soll allen sagen, wo es lang geht. Hast du für dich eine Antwort gefunden? Bei dir ist es ja so, du bist ja, wie du bist. Du kannst morgen nicht der Macker sein. Aber es ist ja wahrscheinlich auch eine Frage gewesen, die dich umgetrieben hat, wie stringent muss ich vorne führen, damit das auch läuft und wie integrativ kann ich bleiben? Wie treu kann ich mir bleiben?
Ich glaube schlicht und einfach, dass die Menschen mit Fug und Recht erwarten, dass wir ihre Probleme lösen. Und dann nützt es nicht, wenn ich mit riesem Ego und stolzer Brust am Rednerpult stehe und dafür Sorge trage, dass ich wahrgenommen werde um jeden Preis. Mir geht es wirklich darum, dass wir die Probleme anpacken, die gerade auf der Straße liegen und die dazu beitragen, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Und deswegen wäre meine Antwort immer authentisch bleiben. Es nützt nichts, sich zu verbiegen. Will ich auch gar nicht, bin ich ehrlich gesagt viel zu alt für. Aber das tun, was die Menschen brauchen, das möchte ich gerne machen. Und die Menschen haben einfach das Anrecht darauf, dass die gewählte Politik sich um das kümmert, was sie an Sorgen drückt. Und deswegen müssen wir mit denen reden. Wir müssen hinhören, nicht zuhören, also nicht die Ohren zuhaben. Und die Themen anpacken, die da sind, davon haben wir genug.
Was bei dir, glaube ich, auch ein sehr starker Fokus ist, ist so eine Art Talentförderung. Also auch zu schauen, wer ist in der Fraktion gut, aus wem wird mal was? Das ist ja im politischen Bereich auch oft gar nicht so üblich. Also wenn so Prozesse auf einmal anfangen, dann kommt irgendwas ins Rutschen und dann bilden sich Gruppen und auf einmal ist irgendjemand vorne. Und das ist in den meisten Fällen ja eigentlich ehrlicherweise nicht geplant. Ist das auch aus deiner Sicht heute deshalb wichtig, weil auch das Reservoir an Politikerinnen und Politikern, auch gute Politikerinnen und Politiker, ist nicht endlich? Man könnte vielleicht von so einer Art Fachkräftemangel auch hier sprechen. Ist es deshalb wichtiger zu gucken, wo sind die Talente in meiner Fraktion, um die auch wirklich sukzessive aufzubauen?
Das würde ich absolut so sehen, weil unser Hauptproblem als Politik ist ja, wir sind ja quasi alle Konkurrentinnen und Konkurrenten um etwas. Jeder kandidiert, jeder möchte super Wahlergebnisse erzielen und jeder möchte irgendwie eine Rolle spielen. Das kriegen wir aber nur hin, wenn wir alle Talente auch da fördern, wo sie gut sind. Und ich habe das große Glück gehabt in dieser Wahlperiode, wo ich am Anfang bildungspolitischer Sprecher war, dass ich das jüngste Team hatte hier in der Landtagsfraktion. Da waren all die an Lebensjahren jüngsten Menschen drin, die frisch ins Parlament gewählt waren. Und das war auf grüner Seite genauso. Also ich war dann plötzlich so der Silberrücken unter denen und alle haben auf mich geguckt, was macht der jetzt, welche Richtung gibt der vor? Und ich habe meinen Leuten gesagt, ihr seid alle klasse, traut euch was. Ihr geht ab sofort in Podiumsdiskussionen, ihr dürft ab sofort alle Reden halten, die ihr reden wollt und ihr dürft mich bei jedem Termin vertreten. Und wenn ihr Mist baut, ist das kein Problem. Ich bin dafür da, die Scherben wieder einzusammeln und dafür Sorge zu tragen, dass ihr eine Richtlinie habt, in die ihr marschieren könnt. Und nur wenn ihr Fehler macht, dann könnt ihr politisch daraus lernen. Und ich glaube, das hat sich gut bewahrheitet. Ich finde, ich habe eine ganz tolle Truppe im Bildungsbereich gehabt. Die habe ich im Übrigen in der Fraktion insgesamt auch. Und glaube, man muss denen was zutrauen. Und komme jetzt wieder zurück zu deiner eigentlichen Frage, ne? Nicht drumherum schwafeln. man muss Talente fördern, weil auch wir einen Fachkräftemangel in Politik haben. Und weil es wichtig ist, dass die Menschen wieder erkennen, ich bewirke was damit, wenn ich zur Wahl gehe. Weil ja häufig so die Meinung ist, ist doch egal, ob ich hingehe oder nicht, die machen doch sowieso, was sie wollen.
Ich habe in meiner Zeit als landespolitischer Berichterstatter oft den Eindruck gehabt, dass wir hier im Landtag natürlich auch in so einer Art Bubble leben. Übrigens auch dann im Journalismus, weil man immer guckt, wo sind diese Nachfolgetalente, die man irgendwo hat. Und dann gucken wir ganz oft in den Landtag. Und was mir, und vielleicht liegt es ja auch an der Größe des Landes, als Berliner war ich das ja am Anfang auch nicht so gewohnt, dass ein Land so eine große Dimension hat, liegt es daran, dass es auch schwierig ist, bei einem Land mit 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern den Blick zu haben, wo sind denn zum Beispiel auf kommunalpolitischer Ebene krasse Talente, die auch auf einer Landesebene, vielleicht auch irgendwann auf einer Bundesebene, auch wirklich eine Rolle spielen können. Einzelne Bürgermeister zum Beispiel, vor Fraktionsvorsitzenden Räten, wo man denkt, krass, der hat wirklich Licht am Fahrrad. Aber die hier in diesem Zirkel eigentlich, finde ich, oft nicht gesehen werden. Ist das für dich auch ein Punkt, wo du den Eindruck hast, wir dürfen nicht zu sehr auf uns gucken im Landtag, sondern müssten eigentlich, auch wenn das schwierig ist in der Dimension, auch mehr den Blick haben, wo sind außen Menschen, die hier eine Rolle spielen können?
Ich würde das absolut teilen. Je länger man in so einem Parlamentsbetrieb drin ist, glaubt man, dass der Nabel der Welt die Ausschussdebatten und die Plenardebatten sind. Wir glauben, dass alle Menschen draußen sich für das interessieren, was wir gerade besprochen haben. Das ist aber nicht so, sondern das ist ein geringer Bruchteil von Menschen, die fachinteressiert sind, die sich an so einer Debatte bereichern. Aber ansonsten ist das nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir rauskommen aus unserer Bubble, dass wir in unseren Wahlkreisen, weil jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete hat ja einen eigenen Wahlkreis oder einen Betreuungswahlkreis, dass wir da unterwegs sind, dass wir da mit den kommunalen Vertretern im Gespräch sind, dass wir da mit den Menschen draußen im Gespräch sind, um überhaupt noch zu erkennen, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen außerhalb der Politbubble, die wir hier im Plenaralltag immer wieder erleben. Und dann erkennt man auch Talente, auch unter normalen Bürgerinnen und Bürgern, wo man sagen kann, Mensch, du hast so einen super Kompass, du passt in die Welt rein und solltest dich politisch engagieren. Und deswegen bin ich auch sehr für Seiten- und Quereinsteiger zu haben. Und habe das innerhalb der SPD auch immer gefördert, dass wir auch Leute auf Listen draufgenommen haben, die gar nicht in unserer Partei sind, aber für unsere Werte stehen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass man sich mit den Werten einer Partei dann auch identifizieren muss. Aber ich finde gar nicht so wichtig, dass die Mitglied der Partei sind, aber für das stehen, was wir gemeinsam schaffen wollen. Und das kann auch für Identifikation bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder sorgen.
Finde ich krass, deine Haltung dazu, weil ich eine ganz andere habe. Ich habe ja selber, lebe in einem Ort mit einem Bürgermeister, der von deiner Partei Hilfe bekam bei der Wahl, aber nicht in der Partei ist. Und ich sehe das als, wir beide wissen, ich bin nicht in derselben Partei wie du, immer so ein bisschen anders, weil ich finde, das sind Menschen, die nehmen ein Netzwerk in Anspruch und da gibt es viele Menschen, die sich in dieser Partei engagieren und die zahlen auch ihre Beiträge dafür. Und am Ende helfen sie jemandem, der eben nicht in der Partei ist, weil er die nötige Beinfreiheit haben will. Und ich finde, irgendwie passt das für mich immer nicht so richtig zusammen. Deshalb gefällt mir das eigentlich überhaupt nicht.
Doch, ich würde da Kontra drauf sagen. Wir haben bei uns in meinem Bezirk hier in Hannover einen Bezirksbürgermeister, der nicht SPD-Mitglied ist. Er war vorher mal in seinem Leben Schulleiter, ist jetzt pensioniert und hat mich gefragt, als er in Pension ging, oh du Stefan, was kann ich machen? Und da habe ich gesagt, kommunalpolitisch engagieren. Dann hat er gesagt, ich bin aber nicht in der SPD. Und dann habe ich gesagt, aber du stehst für vieles, was wir uns in Schulpolitik vorstellen. Wir machen das. Und das haben wir in der Partei durchgetragen und er zahlt seinen Sonderbeitrag an die Partei, also unterstützt die Organisation. Er hat seine Abgaben zum Wahlkampf geleistet, genau wie das alle anderen auch im Wahlkampf gemacht haben. Und wir haben vereinbart, dass es immer eine Diskussion über Abstimmungen gibt im Vorfeld, dass er sich nicht darauf beruft. Ich stimme jetzt aber anders ab als die Partei, die mich aufgestellt hat, sondern er muss für seine Überzeugung werben. Und wenn er seine Fraktion überzeugt hat, dann stimmen wir alle gemeinsam ab. Und das hat völlig schadlos funktioniert, sodass er nicht freischwebend über allem war, ein super Bezirksbürgermeister aus meiner Sicht ist, sich aber an alle Regelwerke hält, die er auch hätte, wenn er in der SPD Mitglied wäre. Das Einzige, was er nicht zahlt, ist sein Monatsbeitrag und den können wir verschmerzen, weil alles andere klappt.
Aber eigentlich müsstest du ihm demnächst mal sagen, wenn das schon so läuft und wenn du so schon so viel machst, dann kannst du auch gleich eintreten.
Genau das mache ich.
Ich würde gerne noch eine persönliche Geschichte einfach erzählen, weil das so ein Moment in den vielen Jahren, in denen wir uns schon kennen gab, wo ich mein Bild von dir verändert habe und mein Blick auf dich ein anderer wurde, weil mein Blick auf dich immer ganz typisch war als Journalist, der oben auf der Tribüne sitzt, der Polize, der ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Wenn der ans Rednerpult geht, das ist nicht spitz genug, da ist nicht die fette Schlagzeile für mich drin. Der ist nett, aber eigentlich auch ein bisschen egal. Und dann gab es mal so einen Vorgang, du erinnerst dich, wo eine Nachbarin von mir große Schwierigkeiten hatten beim Schulwechsel ihres Kindes und da habe ich dich angerufen und gesagt, mal kannst du da helfen? Und wir kennen viele Abgeordnete, wo das vielleicht auch gar nicht so krass gewesen wäre wie bei dir, weil du sofort gesagt hast, ja, da helfe ich. Und mich sogar Wochen nachdem dieser Fall erledigt war, noch anriefst und sagst, ich wollte mich nur noch mal erkundigen, ob das eigentlich auch geklappt hat. Und da habe ich mich komischerweise selber am Schlawittchen gepackt und habe gedacht, mein Bild war falsch, weil es auch in der Politik, und da würdest du wahrscheinlich auch aus der Historie heraus zustimmen, oft gar nicht darum geht, wer hat die spitzeste Feder beim Gastkommentar und wer hält die krasseste Rede, sondern du bist ein Kümmerer. Das ist eigentlich eine gute alte sozialdemokratische Tugend. Ist das auch das, womit du sozusagen politisch mit diesen Werten aufgewachsen bist? Und wie bist du das überhaupt geworden?
Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Meine Eltern haben beide Kommunalpolitik gemacht, sehr lange. Und ich musste als Kind immer mit den beiden mit, weil meine älteren Brüder hatten keine Lust, auf mich aufzupassen. Und somit haben die mich immer in Parteiveranstaltungen mitgeschleppt und auf Versammlungen. Als Kind war immer meine Frage, warum müsst ihr euch so häufig versammeln? Weil es ja Versammlungen waren. Und irgendwie scheint mir das nicht geschadet zu haben, weil ich bin dann eben in der SPD gelandet. Aber eins, was meine Eltern mir vermittelt haben, was ich früher gar nicht gut einordnen konnte als junger Mensch, war: Kümmere dich um das, was die Menschen bedrückt. Sei da für die Menschen und sei ehrlich. Und das hat sich in meinem politischen Leben sehr durchgetragen. Und deswegen ist das, was deiner Bekannten passiert ist, etwas gewesen, wo ich gesagt habe, dafür bin ich gewählt worden. Dass ich deren Problem angehe und löse. Oder zumindest versuche, einen Weg aufzuzeigen, wie es klappen kann. Und deswegen ist das eher Selbstverständlichkeit. Und ich erwarte eigentlich von allen Politikern, die sich zur Wahl stellen, dass sie sich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmern und sich auch dafür interessieren, was mit denen ist. Deswegen war es eher ein Akt der Selbstverständlichkeit, was bei dir aber ein Umdenken oder Andersdenken ausgelöst hat, wo ich mich daran erinnere, was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, was zu guter alter sozialdemokratischer Tradition gehört. Und ich habe immer früher gedacht, ich mache alles anders als die Alten. Aber heute ertappe ich mich dabei, dass ich genau in den Wertefallen unterwegs bin, in denen die unterwegs waren, und sage, oh Gott, ohne euch wäre ich da gar nicht, wo ich heute bin.
Wir beide wissen, in unserem Alter, die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Und so könnte man sagen, am Ende braucht eine Partei wahrscheinlich eigentlich beide Seiten. Sie brauchen die Kümmerer und sie brauchen aber die, die eben vorne anspitzen können. Trotzdem finde ich gerade in dieser Zeit, in der wir leben, auch von so einem Auseinanderdriften der Gesellschaft, was wir da sehen, mit Leuten, die sehr spitz formulieren können, aber auf allen möglichen Seiten, da fragt man sich doch schon automatisch, ob der andere Weg der einfachere ist, der vielleicht auch, jetzt könnte man sagen, populärere oder populistischere, das kann man sich jetzt aussuchen an dieser Stelle, weil wir ja schon sehen, heute kamen gerade die Zahlen, wie sich die Parteien entwickeln. Auf einmal hat eine Linke 9000 und das liegt definitiv nicht daran, dass Heidi Reicheneck sich jetzt auf einmal überall kümmert, sondern die spitzt einfach extrem krass an. Und das heißt, in dem Moment, in dem du deine Reden schärfst, in dem du härter auftrittst, hast du ja schon auch Erfolge, die vielleicht sogar größer wären, weil du jetzt ein Einzelfall und du hast mich umgestimmt, aber du hast natürlich nicht sozusagen der SPD 50.000 Mitglieder beschert.
Nö, das habe ich sicherlich nicht. Dafür sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Also jemand, der sehr zuspitzen und pointiert reden kann, ist Olaf Lies, unser Ministerpräsident. Und der soll auch in der ersten Reihe stattfinden. Den sollen die Menschen draußen wahrnehmen als denjenigen, der das Gesicht der SPD ist. Und mich würde ich ebenfalls ja in die erste Reihe gespült als Fraktionsvorsitzender immer noch als Kümmerer bezeichnen. Aber ich glaube, dass ich sehr wohl zuspitzen kann in der Debatte. Das haben wir in der Regierungserklärung gesehen, die ja meine erste Rede als Fraktionsvorsitzender war, dass das relativ gut klappt, zumindest aus meiner Sicht, mit dem Zuspitzen. Aber das mache ich dann, wenn es dringend notwendig ist. Aber ansonsten stelle ich die Sachpolitik in den Vordergrund und bin der Arbeiter im Weinberg des Herrn, so hat das Stefan Weil immer tituliert, um die Partei da voranzubringen.
Der wandert natürlich auch viel, der ist ständig in Weinbergen unterwegs, der Stefan Weil.
Der trinkt aber Bier.
Das ist eigentlich schräg. Und wir müssen dazu sagen, dass Olaf Lies lustigerweise trotzdem auch ein Kümmerer ist. Also der kann anspitzen, ist aber trotzdem eigentlich auch ein Kümmerer. Und das, glaube ich, ist für mich auch ein Punkt, warum es eine SPD in Niedersachsen so oft geschafft hat, auch sich von so einem Bundestrend auch abzukoppeln. Weil sie, glaube ich, eine andere Mentalität hat. Sie ist vielleicht nicht so stark stark im Super-Theoretisieren jeden Tag, aber sie hat Land auf, Land ab sehr viele Leute unterwegs, die, glaube ich, sehr ähnlich denken wie du. Ist das gerade auch in so einem Flächenland auch ein Asset, wo du sagst, das wird wahlentscheidend sein, dass wir genau solche Menschen bei uns in so einer Volkspartei haben?
Das ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass wir die normal arbeitenden Menschen wieder mitnehmen können, dass wir für die da sind, die täglich hart arbeiten, sich an die Regeln in diesem Land halten und ihnen vermitteln können, wir kümmern uns um eure Probleme, die ihr habt, und kümmern uns nicht nur um Randthemen. Das ist ja etwas, wo SPD häufig ein Problem eingefahren hat, wenn wir uns zu sehr auf die Kür kapriziert haben, aber nicht auf unsere Kernthemen. Und die liegen, glaube ich, bei den arbeitenden Menschen, bei deren Arbeitsplätzen, darin, dass die Menschen bezahlbaren Wohnraum haben wollen und auch müssen und dass sie sich ihr Leben noch leisten können. Und wenn wir diese Probleme aus den Augen verlieren, dann haben wir ein großes Problem. Ich glaube aber, SPD hat das erkannt, dass das in einem Flächenland wie Niedersachsen wichtig ist. Aber wir müssen auch bei den Menschen sein und das heißt draußen unterwegs zu sein. Und deswegen, das habe ich einem Kollegen von dir mal gesagt, bin ich jetzt nicht der Fraktionsvorsitzende der Großstadt, der sich nur noch um Großstadtprobleme kümmert, sondern ich bin auch ein Fraktionsvorsitzender der Fläche und möchte in diesem Flächenland unterwegs sein und erkennen, wo den Menschen da draußen der Schuh drückt. Und das ist sicherlich nicht, wenn in Hannover eine Stadtbahn 10 Minuten zu spät kommt, aber 10 Minuten später kommt eine, sondern das ist da, wo ein Bus gar nicht mehr kommt oder es überhaupt keine Buslinie gibt und die Leute nicht von A nach B kommen.
Wobei ich bei deiner Analyse noch nicht ganz hundertprozentig sicher bin, ob die so stimmt, weil wenn ich mir so eine SPD in Niedersachsen angucke, wenn ich mir auch Themen angucke, über die Olaf Lies spricht und dann Themen anschaue, über die eine Bundes-SPD spricht, wo dann immer sehr stark das Thema Bürgergeld auf einmal kommt, aber Bürgergeld sind nicht die Breite der Menschen in Deutschland. Also das sind Menschen, die Bürgergeld erhalten, aber die Masse der Menschen bezahlt das Bürgergeld für die. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ihr da schon so auf einer Wellenlänge seid, also ob ihr nicht doch am Ende ein bisschen pragmatischer immer noch seid, auch wenn du sagst, wo ich hier auch zustimmen würde, die SPD bewegt sich da schon in eine Richtung, aber eigentlich seid ihr noch nicht auf der gleichen Wellenlänge.
Wir sind nicht immer auf der gleichen Wellenlänge, aber eine so stolze alte Partei wie die unsere lebt von einer kritischen Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass wir am Ende überzeugen werden mit unserer niedersächsischen bodenständigen Sicht auf die Dinge und uns da auch auf Bundesebene entsprechend durchsetzen werden, dass wir Themen anpacken müssen, Themen lösen müssen. Und dazu gehört eben auch eine Frage, wie gehen wir künftig mit Bürgergeld um? Das ist ja ein sehr populistisches Thema zugegebenermaßen, auch was sich sehr für Zuspitzung, aber auch für Falschdarstellung eignet. Und manchmal empfehle ich den Menschen, ich habe das jedenfalls gemacht, geht mal in die Jobcenter, informiert euch mal darüber, wie viele Menschen von denen, die im Bürgergeldbezug sind, überhaupt arbeiten können. Mehr als die Hälfte ist nicht arbeitsfähig, weil sie entweder unter 18 sind und sich noch in der Schule befinden oder aber vielleicht gerade im Erziehungsurlaub befinden oder gesundheitlich so angeschlagen sind, dass sie es nicht können. Aber über die andere Hälfte müssen wir reden. Wie kriegen wir Menschen in Arbeit, die wir ja zugegebenermaßen eigentlich genug haben? Und deswegen muss man da eine sachliche Debatte führen. Nicht über die Frage, brauchen wir Bürgergeld oder nicht. Ich glaube, das ist erstens ausgeurteilt und zweitens auch sinnhaft geregelt. Aber wir müssen darüber reden, wie wir Menschen wieder in Arbeit bekommen und alle was dazu beitragen, dass diese Gesellschaft funktionieren kann. Weil nur wenn wir eine gut funktionierende Wirtschaft in Deutschland haben, können wir uns gute Sozialleistungen leisten. So war es in der Vergangenheit und da möchte ich gerne wieder hin.
Da geht der Finger nach Berlin und wir sind bei unserer Abschlussrubrik und die kommt jetzt.
Agenda Sprint, das Podcast-Finale.
Ich fange jeweils einen Satz an und du vollendest ihn bitte. Der erste Satz lautet: Wenn ich nicht Landtagsabgeordneter geworden wäre, dann wäre ich heute bestimmt
weiterhin bei meinem vorherigen Arbeitgeber in der Energiebranche tätig.
Das heißt, du wärst kein Jobhopper, du wärst immer noch da, wo du damals mal rausgegangen bist, denkst du?
Ja, ich bin ja eher dieser bodenständige Typ, das haben wir ja beleuchtet gerade und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass ich da noch wäre.
Das wichtigste Thema bei der kommenden Landtagswahl wird meiner Meinung nach
das Thema Bildung und Arbeit sein. Also eigentlich sind es zwei Themen, aber Bildung ist, glaube ich, essentiell für Deutschland, weil nur mit guter Bildung kriegen wir gute Fachkräfte.
Ich finde das eine spannende Antwort von dir, weil es diese Debatte ja im Moment auch sehr stark gibt, wird das Bildung als Thema. Und ich habe eher den Eindruck, es wird dann doch eher Arbeit und Wirtschaft, weil am Ende ist ohne Arbeitsplatz alles nichts. Da hilft mir dann auch die schönste Schule in dem Moment nicht mehr. Und vielleicht leitet dich auch doch deine jahrelange Zeit als Bildungspolitiker ein wenig, dass du, wie damals Julia Hamburg, als sie Fraktionsvorsitzende wurde, von diesem Bildungsthema dann schwer lassen kann, weil es einen doch auch packt, oder?
Das packt einen auf jeden Fall, aber das ist auch eine tiefe Überzeugung, weil ich glaube, jeden Euro, den wir in die Bildungspolitik stecken, der sorgt dafür, dass am Ende gut qualifizierte Menschen auf dem Arbeitsmarkt landen. Und deswegen glaube ich halt, dass dieses Thema so essentiell ist.
Dann kommen wir mal zur essentiellsten Stadt in unserem Leben. Das ist jetzt mein Satz Nummer 3. Wenn ich jemandem die Vorzüge meiner Heimatstadt Hannover erläutere, dann steht ganz oben auf der Liste
Stadt im Grünen, was man sich gar nicht vorstellt. Größter Stadtwald, ich glaube mindestens Niedersachsens, wenn nicht sogar Deutschlands. Einfach eine lebenswerte Stadt.
Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Beste Landeshauptstadt der Welt im besten Bundesland der Welt. So einfach kann es manchmal sein. Vielen Dank, Stefan, dass wir heute bei dir in diesem großen Raum mit vielen schon wichtigen erlebten Sitzungen sein durften.
Ja, danke, dass du da warst und dass wir diesen Podcast führen konnten. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir die Themen alle gemeinsam gut miteinander angehen.
Und wer Folge 1 von Agenda Niedersachsen mit dem Anwalt und Legal Tech Experten Jörg Offenhausen verpasst hat, der kann das natürlich jederzeit nachholen, überall wo es Podcasts gibt. Vergesst auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet uns auf eurer Agenda. Thank you.